Politik und Kommunikation. Der Wahlkampf-Podcast.
Show off im Parlament. Die letzte große Bundestagsdebatte vor der Wahl. Außerdem, wer hat das erste TV-Duell Scholz versus Merz für sich entschieden? Und schafft die Linkspartei das Comeback? Das sind die Themen heute im Wahlkampf-Podcast von P&K. Die Forsa-Umfrage vom Mittwoch sieht CDU-CSU bei 29%, AfD bei 20%, SPD bei 16%, Grüne bei 14%, Linke bei 6%, das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 4%, die FDP auch bei 4% und die sonstigen Parteien bei 7%. Heute ist Mittwoch, der 12. Februar, noch 11 Tage bis zur Bundestagswahl. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und wieder darf ich begrüßen den Wahlkampfexperten und Sozialdemokraten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo.
Hallo.
Den Kommunikationsberater Vigan Salazar, sein Herz schlägt für die Union. Hallo Vigan.
Hallo Konrad.
Und last but not least P&K-Herausgeber Torben Werner. Hallo Torben.
Hallo ihr drei.
Ich habe es angesprochen, gestern am Dienstag war eine hitzige Bundestagsdebatte. Das Thema war ja relativ weit gefasst, die Situation in Deutschland, da kann man über alles oder nichts reden. Dementsprechend haben sich auch die einzelnen Kontrahenten eigenen Fokusthemen rausgesucht, eigene Adressaten herausgesucht. Ich gebe jetzt einfach mal in die Runde. Kajo, Wiegand, Torben in der Reihenfolge, welche Rede hat euch besonders beeindruckt, positiv oder negativ und warum?
Ja, die von Kevin Kühnert, das ist klar, das ist schade, dass er jetzt ausscheidet. Der ist einfach ein sehr aufgeräumter Kopf, ein toller Rhetoriker, engagiert in der Sache und ich wünsche mir, dass man ihn mal irgendwann wieder sieht und er wieder im Parlament sein wird, aber er hat einfach nochmal eine andere Tonlage reingebracht, weil in dem Setting eine Woche vor der Wahl Bundestagsdebatte habe ich jetzt nicht viel Neues erwartet und ich habe auch nicht viel Neues gesehen oder gehört. Aber das war schon auf einer anderen Spur und fand ich sehr schön.
Ja, ich möchte erstmal eine Erfahrung teilen, weil ich ja gestern in meinem Dayjob keine Zeit hatte, das zu hören, habe ich mir heute die meisten Reden in doppelter Geschwindigkeit auf Phoenix angehört. Scholz geht in doppelter Geschwindigkeit, Merz und Habeck nicht. Aber alle angehört und vielleicht liegt es an dieser doppelten Geschwindigkeit. Ich teile das, was jetzt schon gesagt wurde, weil es kam mir so ein bisschen zerfasert vor. Also gerade auch Kanzlerrede und auch die Rede von Friedrich Merz. Also ja, wir haben nicht viel Neues gehört. Wir haben auch Merz hat eine, aus meiner Sicht, zutreffende Zustandsbeschreibung unserer Republik gehabt und der Kanzler hat sehr, sehr oft wiederholt, dass er die Gefahr sehe, Union und AfD zusammen, aber keiner hat jetzt irgendwie ein Bild gezeichnet, wie sieht unser Land in 4 Jahren aus und wie sieht, sozusagen auch so ein bisschen dieses Zusammenführen. Insofern fand ich das jetzt irgendwie verpasst. Als Zitat fand ich, was war das denn eigentlich ganz gut von Merz? Interessanterweise hat ausgerechnet die Süddeutsche das heute auch in ihrem Leitartikel aufgegriffen. Aber ansonsten irgendwie auch eine verpasste Chance.
Das war nur zum Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer seine Reaktion auf die Rede von Olaf Scholz.
Genau. Und die Süddeutsche hat rausgemacht, das könnte auch eine Frage sein, aber auf die Ampel insgesamt. Insofern, für das Zitat hat sich für ihn schon mal jetzt kommunikativ gelohnt.
Tom?
Ja, ich habe mich auch gestern gefreut, Kevin Kühnert nochmal zu sehen. Ich fand, das war für ihn ein sehr würdiger Abschluss und hoffentlich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er auch irgendwann dann wiederkommt. Allerdings, wir hatten heute Mittag eine Runde, Konrad, du warst dabei, die unser Kollege Tobias Schmidt moderiert hat, gemeinsam mit Hans-Hermann Langhut und Sebastian
Kommt
Turner.
Auch als Podcast auf unseren
kommt
Kanal,
auch als Podcast Live. Und Matthias Machnik, dein alter Kollege, Kajo. Und da hat der Kollege Turner ein bisschen Wasser in den Wein der Rede von Kühnert gegossen, indem er gesagt hat, gestern haben wir uns ja alle sehr über diesen zentralen Satz, Opportunität schlägt Integrität, was glaube ich. gefreut und er ist ja dann auch stark zitiert worden und Sebastian Turner meinte dann heute Mittag, verstehen das denn wirklich alle? Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Ich bin nämlich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, was heißt denn eigentlich Opportunität so genau? Und vielleicht auch ein Problem dieser Reden, dass da zum Teil in der Sprache gesprochen wird, die vielleicht gar nicht alle verstehen und auch ein bisschen an, also viel für die Medien vielleicht geschrieben und gesprochen wird oder gesprochen wird und ob das dann auch so eins zu eins ankommt, ist dann auch eine Frage. Aber toll, trotzdem eine tolle Rede von Kevin Kühnert und eine tolle Tonalität. Also kann man nur hoffen, dass er wiederkommt.
Kayo, du hast ein nachdenkliches Gesicht. Willst du den Spruch für uns auslegen?
Ja, also ich habe einfach überlegt, so diese Bundestagsdebatten, die in der Vorwoche oder in der letzten Woche vor der Bundestagswahl stattfinden, wie man als Kampagnenmanager oder Managerin darauf schaut, Punkte wiederholen, keinen Fehler machen, aber da spielt nicht mehr die Musik. Das ist doch vollkommen klar. Was wir haben, ist im Grunde genommen eine unveränderte Situation zu der letzten Woche. Demoskopisches Licht, alles fest wie ein Brett und gleichzeitig ist unglaublich viel los. Man merkt das ja. Und es gibt ja unterschiedliche Zahlen, aber ich vermute mal, dass locker 40% der Wählerinnen und Wähler unsicher sind oder unentschieden sind. Ob sie hingehen, wen sie wählen, alles ist im Moment offen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die engeren Wahlkampfdebatten, so will ich es mal sagen, so wie sie von den Kampagnen betrieben werden und diesem Entscheidungsprozess, der bei den Bürgerinnen und Bürgern abläuft, wenig zu tun hat. Und zwar, das gilt für alle Kampagnen. Und dass im Moment, glaube ich, die allermeisten dabei sind, das zu verarbeiten, was sie erleben, was sie sehen, was sie erwarten, was sie sich erhoffen, versuchen, einen Reim darauf zu machen und eine gute Entscheidung übernächsten Sonntag zu treffen. So, und natürlich gibt es die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker, die sich dann eine Bundestagsdebatte anschauen und irgendwie in der Süddeutschen Zeitung sagen, ach, das hat der Merz gesagt und so weiter und so weiter. Aber ich vermute mal, dass die Quote recht hoch ist bei denen, dass sie sich schon festgelegt haben. Und das sind nicht die 40%, über die wir jetzt sozusagen gerade reden oder vielleicht auch nachdenken müssen.
Vivian, du hast ja gerade angesprochen, dass sich ja für Merz zumindest dieser Spruch gelohnt hat. Es gibt ja auch eine andere Szene, über die gesprochen wird, dass Alice Weidel sich darüber beschwert, dass sie so oft durch Zwischenrufe unterbrochen wird und Bärbel Baas kontert, das möge sie ja vielleicht auch mal ihrer eigenen Fraktion sagen. Das zeigt ja aber doch eigentlich, dass wenn solche Sounds Snippets oder Teile von so einer Rede kommen, die für sich alleine stehen können, die alleine auch schöne Szenen sind, jedoch zeigen, so ganz umsonst führt man oder nimmt man so etwas in der Bundestagsdebatte ja eigentlich nicht mit.
Auf keinen Fall. Ne? Das ist ja in den entsprechenden Nachrichtensendungen sind genau diese Snippets auch gekommen. Und aber wie Kayo sagt, ne, das ist ja, das wird ja nicht immer unbedingt politisch wahrgenommen, von, ist es jetzt nicht despektierlich gemeint, aber von jedem wahrgenommen, sondern man baut sich so ein Bild zusammen, sozusagen, gefällt einem die Körperhaltung, gefällt einem die Tonalität, kommt die Person einem hektisch vor oder entschlossen oder sonst wie. Das sind ja lauter psychologische Sachen, von denen wir ja wissen, dass sie ja in diese Entscheidung einfließen, aber die ja so ein Mosaik sind, die für jeden Wahlkämpfer natürlich auch in Teilen nur zu steuern sind. Insofern, das ist natürlich so eine Debatte kein Gamechanger. Ich weiß nicht, ob es Tagesschau oder heute war. Das war dann auch die zweite Nachricht, weil auf der Welt ja so viel passiert gerade. Daher ist das jetzt nicht unbedingt das, was das prägt. Aber das ist etwas, was wo entsprechend auch in diesen Wochen entscheiden viele, wen sie wählen, wen sie am Ende vertrauen sollen. Und da ist auch sehr viel Schadensminimierung beziehungsweise gut aussehen und nicht zu viel zerstören auch angesagt bei vielen, was natürlich auch zu Verkrampfung führen kann und dazu führen kann, dass man, aber es gibt ja immer wieder Leute, die fragen, warum legen die noch nicht noch einen drauf, nicht noch einen drauf? Nee, ne, jetzt fangen die Menschen an, auch zu verstehen, worum es geht. Und da muss man auch das, was vielleicht funktioniert hat. Nee, die Amerikaner reden da immer von dem Stump Speech. Also das, was immer wieder wiederholt wird, dass das irgendwann mal einsickert.
Es wurde ja jetzt auch gesagt, dass viele Zukunftsthemen keine Rolle gespielt haben oder keine große Rolle gespielt haben. Das ist ja nicht ganz richtig, weil ja zum Beispiel Robert Habeck sich doch Mühe gegeben hat, einige Themen, über die zu wenig gesprochen wird, einzuführen. Er hat gesagt, wir reden zu wenig über das Klima, wir reden über den Fachkräftemangel zu wenig. Auch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung als großes Thema ist ja auch etwas, was vor der Tür steht. Es finden AI-Gipfel ja nicht nur in Brüssel, sondern auch in Washington statt. Den Vortrag selber bei Habeck fand ich nicht gut. Ich finde, er hat eine gute Rede schlecht gehalten, um es so auszudrücken. Bringt das was, sowas in der Bundestagsdebatte dann aufs Tableau zu bringen, Torben? Bringt das was, weil es keine andere große Bühne mehr für Habeck gibt?
Nee, ich habe die auch gesehen, die Rede. Also nicht ganz, aber in Teilen. Und ich fand, im Grunde hat er das ja da nochmal wiederholt, was danach in der Presse eben an dem Kanzlerduell kritisiert wurde, dass eben Themen wie Bildung und so weiter nicht Thema waren und viel zu viel über Migration gesprochen wurde. Und im Grunde hat er da ja nur das wiederholt, was man am Vortag aus meiner Sicht lesen konnte. Und ich würde dann aber in einer solchen Rede eher erwarten, nicht darüber zu sprechen, worüber man sprechen müsste, sondern dann die Redezeit auch nutzen, um konkret Vorschläge zu machen. Und das fehlt mir ehrlich gesagt im kompletten Wahlkampf bei allen Parteien, wirklich die konkreten Vorschläge. Und less is more, also wirklich sich auf weniger Themen zu konzentrieren und dafür dann konkretere Vorschläge zu machen und eine Richtung vorzugeben, weil ich glaube, das ist auch Grund dafür, wieso, ich weiß nicht, ob die 40%, die Kayo eben genannt hat, das wäre auch irgendwie so mein Bauchgefühl, ob die valide sind, aber es liegt daran, dass wir alle so unentschlossen sind. Bin ich immer vor der Wahl, Kayo.
Wir reden auch nochmal. Aber vielleicht nochmal zu den konkreten Vorschlägen. Ich meine, gerade Habeck ist ein gebranntes Kind. Wir vergessen ja so schnell nach 3 Wochen, aber sein Vorschlag nach Sozialabgaben auf Kapitalerträge, das war ja ein konkreter Vorschlag. Insofern frage ich mich auch manchmal, wann es so gut ist, konkrete Vorschläge zu. Vielleicht wäre das ja auch besser weiter versteckt im grünen Parteiprogramm geblieben. Ne?
Ich glaube, dass ein großes Problem darin liegt, dass wir eine politische Landschaft haben, die risikoavers geworden ist, was Debatten angeht. Und das geht weit zurück. Das geht bei der SPD zurück, natürlich auf den ganzen Agenda-Prozess. Und bei der Union war das auch sehr lange tief eingefahren durch den Wahlkampf 2005. Und das hat schon dazu geführt, und das ist in den letzten Jahren nicht besser geworden, dass man irgendwie ja als Politik meint, man kann der Gesellschaft nicht so allzu viel zumuten. Das halte ich für einen Fehler. So. Das führt dazu, dass wir beim Klima vollkommen vernuschelt unterwegs sind und nur noch rückwärts laufen. Das führt dazu, dass wir auch bei der Frage, wie finanzieren wir äußere und innere Sicherheit in Zukunft, sehr, sehr vernuschelt unterwegs sind. Dass wir auch die Frage, wie finanzieren wir Fairness und Gerechtigkeit vernünftig nach vorne, nicht wirklich diskutieren. Dass die Defizite im Bereich der Infrastruktur auch nicht richtig besprochen werden und auch nicht richtig besprochen wird, was bedeutet das eigentlich, dass wir ein Teil dieser Welt sind und uns in Solidarität auch bewegen müssen mit Regionen, denen es auch wirklich sehr, sehr schlecht geht. Das wird sehr stark vermieden, ich sag's jetzt mal so. Und wenn wir auf das TV-Duell zu sprechen kommen, ich fand die erste halbe Stunde fürchterlich. 30 Minuten, wo über sozusagen Migration gesprochen wurde, wo es einen Wettbewerb darüber gab, wer ist denn jetzt eigentlich der härteste Abschieber? Und kein Ton von beiden dazu, was eigentlich die Gründe sind, warum Menschen zu uns fliehen. Und auch kein Ton dazu, dass es unrealistisch ist, zu meinen, wir können uns als Deutschland davon abschotten. Und dass die anderen Themen, das hat Habeck ja richtigerweise angesprochen, dann in der Debatte ohne konkrete Vorschläge zu machen, die anderen Themen, die eben auch beredet werden müssen, da kaum noch eine Rolle gespielt haben. Ne? Sozusagen Fachkräftemangel, wie finanziert man im Grunde genommen alles das, was im Bereich der Infrastruktur notwendig ist, was kommt auf uns zu, ist nur kurz gestreift worden durch die Veränderungen in den Vereinigten Staaten, worauf müssen wir uns da einstellen? Und ich glaube, dass diese Distanz zwischen den Kampagnen und der Tatsache, dass wir bei den Umfragen wie ein Brett liegen, aber wissen, dass viele Leute sich Gedanken machen, etwas damit zu tun haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Kampagnen insgesamt keinen guten Job leisten, keine gute Dienstleistung, Bürgerinnen und Bürger zu orientieren, auf eine vernünftige Art und Weise eine Wahlentscheidung zu treffen. Da glaube ich, das ist nicht richtig gut. Das ist so. Und das ist, kann man vielleicht sagen, es hängt ein bisschen daran, dass wir eine vorgezogene Bundestagswahl haben, dass wir einen Vorlauf hatten, der auch extrem polarisiert gewesen ist, alles schwierig, alles jetzt in einer großen, großen Hektik stattfindet. Aber wir dürfen uns da keine Illusionen machen, dass nach der Wahl diese ganzen Klärungen erst stattfinden müssen. Ja. Je nachdem, wie die Konstellationen aussehen, aber auch in den Parteien zum Teil eben auch. So. Und das, ich hoffe mal, dass man das einigermaßen vernünftig hinbekommt. Aber das ist schon eine Wahrnehmung, die ich insgesamt habe über den Wahlkampf, auch die über die Debatte am Sonntag und auch eine Hypothek, die einfach aufgenommen wird für dann, egal wie die Konstellation aussieht, für den Koalitionsvertrag danach.
Die eleganteste Überleitung zu einem neuen Themenblock oder Anmoderation ist, wenn sie einen Gast besorgt. Reden wir doch über das TV-Duell. Kai hat uns eine erste Einschätzung gegeben. Wiegand, du hast uns gesagt, dass die Merz-Strategie in diesem TV-Duell am Sonntag daran auch bestehen muss, Fehler zu vermeiden. Ist das aus deiner Sicht gelungen?
Ja, es ist gut gelungen. Also vielleicht erstmal zum Duell an sich. Ich teile Kaios Einschätzung, dass das der Teil lang war. Ne? Ich fand es wichtig, dass es kommt, aber es kam mir vor, okay, kommen wir mal zu anderen Themen. Die haben ihre Punkte ausgetauscht. Ich fand es auch erstaunlich, dass Olaf Scholz so den harten Abschieber gab, wo ich dachte, wow, ob das bei allen potenziellen Wählern und vor allen Dingen in der eigenen Partei so ankommt. Da war ich so, okay, da wird entweder baut eine Brücke oder er hält es wirklich dafür. Oder ich hab mir Fragen gestellt. Ich fand, Merz hat seine Aufgabe gut gemacht. Er kam ruhig staatsmännisch rüber. Ne? Also er musste ja auch nicht angreifen. Ne? Ich meine, für ihn reicht ein Unentschieden. Man kann drüber streiten, gab es ein Unentschieden, hat er 2-1 gewonnen oder hat Scholz 2-1 gewonnen. Da würde jeder von uns, glaube ich, was anderes sagen. Aber Merz hat seinen Job gemacht und vor allen Dingen hat er bei den Punkten, die für seine Wählerschaft wichtig sind, also bei Migration und bei Wirtschaft, auch seine Punkte gemacht. Kann sein, dass bei späteren Punkten auch hier und da. Aber ich fand das, was ich super fand, ist, das war fair geführt. Immer zwischendrin haben die gesagt, hey, gut, dass sie mich ordentlich zitiert haben. Da gebe ich ihnen recht bei dem Punkt. Das war zivil, ne? Ist auch nicht anders zu erwarten in Deutschland, ehrlich gesagt. Aber man darf sich trotzdem drüber freuen. Über die Zivil.
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt!
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Kaio, du hast uns ja in der vergangenen Podcast-Folge versprochen, es gibt einen emotionaleren Scholz. Du hast ihn erlebt. Du konntest uns nicht versprechen oder auch nicht sagen, ob wir ihn erleben im TV-Duell am Sonntag. Aber kannst du uns jetzt sagen, ist das der Scholz, ein emotionalerer Scholz, wie du ihn auch erlebst? Oder ist das doch ein anderer Scholz, der sich jetzt da gezeigt hat?
Naja, er hat schon eine Bandbreite und die Bandbreite hat man von draußen bisher nicht gesehen. Er kann schon da stärker agieren. Das hat er an dem Sonntag auch gemacht. Das fand ich auch gut. Das war auch notwendig. Zwischendurch dachte ich mir, der Splitscreen ist unser Freund. Weil natürlich das auch immer interessant war zu sehen, von der Körpersprache her, wie Scholz sich da bewegt hat, verhalten hat, auch immer Merz zugewandt war und wie schwierig das für Merz gewesen ist, sich entsprechend zu verhalten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Fand ich interessant. Und also ein Sympathieduell gegen Olaf Scholz zu verlieren, ist eben auch eine Leistung, die Merz aber hinbekommen hat, wenn ich jetzt mal auf die ZDF-Zahlen da schaue. Und zu der Frage mit den Fehlern. Also Merz hat eine ganze Reihe von fachlichen Böcken geschossen, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Geige spielen. Also er hat beim Thema Nachtragshaushalt einfach Unsinn erzählt, ließ sich da auch nicht belehren. Dann diese Nummer mit dem Klimageld und dann gab es auch noch so eine Reihe von anderen Sachen. So. Jetzt ist das auch nicht schlimm, man kann auch mal sozusagen ein bisschen ausrutschen, aber damit wird öffentlich schon sehr gnädig umgegangen. Und ich erinnere mich schon lange, lange her, ich bin alt, an den Bundestagswahlkampf 1994, als einmal Rudolf Scharping brutto und netto verwechselt hatte und dann war der erledigt. Mehr oder weniger, ja, so. Und das ist schon, das geht in dem allgemeinen Getöse gerade unter. Das Duell hat keine zusätzliche Dynamik in den Wahlkampf oder in die Wahlentscheidung gebracht. Und damit war das, das würde ich auch so ähnlich sehen wie Wiegand, jetzt nicht ein Punkt, der problematisch für Merz ist. Aber wie gesagt, diese Sympathiegeschichte, die Zahlen, Glaubwürdigkeit, Sympathie, die da kamen, die fand ich schon interessant. Und ob das ein Zeichen ist für eine tiefere Strömung, auch bei der Schlussentscheidung bei den 40%, die ich eben angesprochen habe. Ich glaube, 12 Millionen haben es gesehen, die quatschen ja auch darüber. Wird man dann sehen. Das wissen wir über nächsten Sonntag.
Interessant war ja bei der Umfrage, die du zitierst, dass die Vorselektion von Leuten, die man befragt hat, ja nur Leute waren, die auch gesagt haben, ich möchte dieses Duell schauen, was auch immer das bedeutet. Aber das wurde sozusagen seitens des ZDF betont, dass das ja nicht repräsentativ auf alle
Wahlen. Nee, klar, aber wer soll ein Duell beurteilen, wenn man es nicht guckt? Wäre anders auch ein bisschen komisch. Also wer
hat gewonnen? Ich würde es mir zutrauen.
Ja, schon klar. Okay, aber trotzdem, ich meine, das ist doch logisch. Ja? Wenn ich sowas mache, dann frage ich die Leute, die sich angeschaut haben, wie soll ich denn sonst befragen? Ne? Also.
Genau, aber das sozusagen ist ja eine Frage, wie benutzt man so eine Zahl? Benutzt man so eine Zahl dann, wer ist sympathischer oder wer war in diesem TV-Duell sympathischer? Das klingt wie eine Petitesse, ist aber am Ende natürlich etwas, was ja in der Auslegung ja schon eine Rolle spielt, wie man es kommunikativ benutzt. Wiegand meldet sich?
Ich glaube, was ich interessant fand an den Sachen, ich glaube, die Umfragezahlen sind natürlich so, wie sie sind, oder die Grundlagen, wie sie sind. Was ich interessant fand, war die Vorumfrage, dass sich das wirklich so gewendet hat, dass viele erwartet hatten, dass Merz quasi in Führung geht oder gewinnt und so weiter, dass von vornherein auch in der Umfragelage Scholz als der Herausforderer dann war, der ja irgendwie, ja, obwohl der Kanzler es ist. Das, die Zahlen hatte ich so gelesen, das sind die Vorabzahlen.
Was erwarten Sie, wer das gewinnen wird, wer das dominieren wird? Ne?
Genau.
Und da war die Erwartung schon eine andere. Das war okay, das fand ich auch interessant.
Genau, das meinte ich,
Das ist ja trotzdem interessant. Also wenn die Leute erwarten, dass Merz das mehr oder weniger gewinnt und dann am Ende das Ding andersrum läuft, auch nochmal interessante Botschaft. Aber gut, auch interessant fand ich die Differenz zwischen Frauen und Männern. Wo Merz einen Vorteil bei den Männern hat und Scholz deutlich bei den Wählerinnen. Haben wir in anderen Ländern auch schon mal gesehen, sowas.
Ich frage mal den Herausgeber, das ist ein Mann, Torben, wer hat dann bei dir mehr Punkte gemacht?
Ich finde, wir reden viel zu lange jetzt über wer gewonnen hat oder verloren hat. Dafür sind die Ergebnisse aus meiner Sicht, die wir beim ZDF gesehen haben, die du ja auch aus meiner Sicht zu Recht auch ein Stück weit hinterfragst, Konrad, einfach zu eng beieinander. Ich finde, es ist wirklich schon jetzt, wenn wir uns unsere Diskussion, der ehemalige Bundesgeschäftsführer der SPD sagt, man muss erstmal ein Sympathiewettrennen gegen Scholz verlieren. Und auf der anderen Seite Wiegand, glaube ich, als CDU-Mensch auch nicht so richtig für seinen Spitzenkandidaten in die Bresche springt. Und ich habe es auch wahrgenommen, dass auch Merz geschwommen hat bei seinen Kernthemen, nämlich der Wirtschaft. Auch bei den Lohnnebenkosten war nicht ganz sattelfest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie soll ich denn als jemand, der gerade noch hin und her schwankt, da aus dem Duell gehen und sagen, ja, den würde ich jetzt wählen. Und also mit dem Gefühl bin ich da rausgegangen. Von daher würde ich sagen, da hat keiner gewonnen. Aber das hilft natürlich Herrn Merz, weil Herr Scholz hat gar nicht mehr so viele Chancen, um Punkte zu machen. Und von daher ist Merz wahrscheinlich der Gewinner dieses Duells. Aber ich fand es wirklich schwach von beiden Seiten.
Es gab eine Twitter-Umfrage zu dem TV-Duell, wo es auch als Gewinner die Option Robert Habeck gab, als stiller Gewinner, dass er daran jetzt nicht teilgenommen hat. Jetzt hat er kommenden Sonntag in der Viererrunde die Gelegenheit dazu zu stoßen zu den beiden Kontrahenten. Alice Weidel von der AfD ist auch dabei. Wie verändert das deiner Meinung nach die Strategie, wie man jetzt seinen Kandidaten darauf vorbereitet? Weil natürlich so ein 12 Uhr mittags High Noon Duell leichter zu briefen ist als so eine größere, vielleicht chaotischere Runde, vielleicht auch weniger Redeanteile. Was denkst du, was erwartest du?
Ja, vorab vielleicht zum Thema Gewinner, Verlierer, ne? Also ich fand das schon eigentlich ein gutes Duell und ich denke, Habeck ist deswegen ist kein Gewinner davon, weil er kein Airtime hatte, aber er kann froh sein, nicht dabei gewesen sein, weil es so viel ins Detail ging. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht ganz so seine Stärke, ne? Weil er wirklich sehr, und darauf muss er sich auch bei diesem Viererduell vorbereiten. Ich glaube, das Schwierige an dem Vierer, an dem Quadrell oder wie man das auch immer nennt, ist, dass es einen strukturellen Vorteil für Alice Weidel gibt, weil tendenziell alle drei anderen sozusagen sich scharf von ihr abgrenzen werden müssen und dass ihr natürlich so ein USP gibt in der Sache. Deswegen ist das für alle drei aus den anderen Parteien wirklich auch schwer vorzubereiten. Also ein Duell Scholz gegen Weidel, Merz gegen Weidel, glaube ich, das könnte gut funktionieren, wenn es jetzt darum geht, quasi sie irgendwie zu stellen, wenn man das denn will. Aber ich glaube, das Schwierigste ist, wie kriege ich das so hin, dass man da auch wirklich seinen eigenen Punkt rausbringt und dass nicht am Ende die AfD gewinnt.
Caio, Friedrich Merz ist ja gezwungenermaßen immer wieder dazu aufgefordert, nicht nur gegen Scholz zu schießen, weil er das muss als jemand, der seinen Job haben will, sondern eben auch gegen Weidel und die AfD zu schießen, um mit denen nicht zusammen in einen Sack gesteckt zu werden. Wie stellt sich das denn für Scholz dar? Weil für Scholz ist ja der erste Angriffsadressat ja eigentlich immer Merz in so einer Runde. Gibt es welche Dynamiken muss da ein Olaf Scholz auch beachten?
Also das ist ja nochmal ein etwas anderes Publikum als das, was wir bei ARD und ZDF haben. Und da kommt es umso mehr darauf an, dass nicht das passiert, was ich letzte Woche das Heruntersteigen auf die 5. Unterlegscheibe genannt habe.
Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dazu. Anderes Publikum, damit ist gemeint, das ist ein Bürgerforum. Das sind da, glaube ich, 120 bis 150 Leute, die Bürgerfragen stellen. Ne?
Ja, aber auch sozusagen die jetzt von den Sendern her sozusagen nochmal eine etwas andere Situation. Und für Scholz wird es schon darauf ankommen, noch mehr daran zu arbeiten, die Botschaften präziser rüberzubringen nach vorne. Also was ist das, was er da, wofür er steht und wofür sozialdemokratische Politik stehen wird, sozusagen am Wahltag und auch darüber hinaus. Und man muss, wenn man eine solche Konstellation hat und zu vierter steht, ich sag mal, ein bisschen über die Runde hinausschauen auf die Leute, die da sind und sozusagen im Publikum, aber auch sozusagen, die sich das ansehen. Und man hat wenig Gelegenheiten, seine Punkte da zu servieren. Und das sind vielleicht zwei oder drei. Und das muss richtig sitzen. Das ist das eine. So. Und sich davon auch nicht ablenken lassen und schnell davon lösen, egal was da für eine Frage kommt, sage ich jetzt mal so. Dass man einfach seine Sachen da durchbringt. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, zu schauen, gibt es die ein oder andere Gelegenheit, wo man mal zupacken kann. Also Situationsgefühl, mentale und sprachliche Agilität da auch zu haben. Und wenn man Anekdoten bringt, welche zu bringen, die man auch verstehen kann und die auch wirklich alle lustig finden. So, also das war so etwas, was am Sonntag auch ein bisschen komisch gewesen ist. Und darauf wird es für ihn schon ankommen. Ich würde diese Geschichte jetzt, natürlich wird die nochmal angesprochen werden, diese gemeinsame Abstimmung AfD und Union und die Unsicherheit, die darüber reingekommen ist. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich hoffe mal, dass es stärker darüber hinaus um die Themen geht, auf die es in den nächsten Jahren ankommen wird. Und dass man das irgendwie sauber pitcht und sauber und auf den Punkt rüberbringt. Und zu viele Zahlen, Daten und Fakten verwirren. Man verliert den Überblick, man weiß nicht so ganz genau, was heißt denn das jetzt? Und das ist halt schwer. Und sozusagen, wenn man so tief in den Sachen drin ist, und der Fehler wird halt oft gemacht, wirklich immer im Blick zu behalten und dabei zu überschätzen, was Leute da noch einordnen können. Und die sozusagen, dass die dann nach dem zweiten, dritten Halbsatz einfach lost sind, worüber jetzt gerade gesprochen wird und das gar nicht mehr beurteilen können. So, und da hoffe ich einfach, dass das besser serviert wird. Und das hoffe ich mir mal bei Habeck und ich hoffe es mir auch bei Merz. Ich sage es auch mal so, ich hoffe nicht, dass er nochmal anfängt, darüber zu reden, die Tat zu schildern, wie er das am Sonntag gemacht hat. Wie lang das Messer gewesen ist, wie oft zugestochen worden ist und so weiter und so weiter. Dobrindt hatte das im Bundestag ja auch schon mal gemacht, obwohl die Familie darum gebeten hat, das nicht zu machen. Also, dass solche Sachen uns am Sonntag erspart bleiben, dass er da wirklich darüber redet, was er machen will, was er vorhat im Bereich der Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Infrastruktur und dass man da ein bisschen besser erkennen kann, wie sind die Unterschiede.
Wer am Sonntag nicht dabei ist, ist ja die FDP, wo auch nicht ganz klar ist, ob sie überhaupt nach der Wahl noch im Bundestag sitzen wird. Da tut sich bei den Umfragewerten relativ wenig. Wir hatten ja auch mal uns vorgenommen, ein bisschen über andere Parteien zu sprechen. Das ist diesmal aber wieder nicht die FDP, weil, wie gesagt, sich da wenig tut. Stattdessen, Torben, müssen wir über die Linkspartei reden, weil die ja tatsächlich Berichterstattung bekommt dafür, dass sie tausende Neueintritte hat, dass die Proteste offensichtlich vor allem auf ihr Konto einzahlt und sie jetzt bei einigen Umfragen plötzlich auf 6% gesprungen ist. Hat Friedrich Merz Ihnen da einen Gefallen getan?
Ich glaube, also ich habe auch darüber nachgedacht, woher kommt der Sprung und ich glaube, indirekt hat es was mit Friedrich Merz zu tun, aber wirklich nur indirekt. Und zwar dadurch, dass er das Migrationsthema vor 2 Wochen so hoch auf die Agenda gesetzt hat. Und jetzt komme ich zum Indirekten. Die SPD und die Grünen darauf reagierten mussten. Also Stichwort 10-Punkte-Plan von Habeck und dann halt, ich glaube, Kajo hat es am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass sich Olaf Scholz als der Oberabschieber im Duell auch mitgegeben hat, gemeinsam, oder das ist ein Wettrennen, um wer schiebt am meisten ab. Und das sind ja Reaktionen auf die Migrationsdebatte, die ja vor allen Dingen Friedrich Merz gestartet hat. Und da glaube ich, dass es sowohl in der SPD am linken Rand, vor allen Dingen bei den jungen SPDlern und Jusos, also jetzt diejenigen, die jungen, also sowohl die, die in den Parteien organisiert sind, als auch die, die potenzielle Wähler sind und auch bei den Grünen, im linken Rand der Grünen, einfach eine gewisse Heimatlosigkeit da ist, für die das Thema Migration wahnsinnig wichtig ist. Und wenn ich da das sehe, ich fremdel mit Habeck, ich fremdel mit Scholz. Wir haben heute Morgen Nancy Faeser gehört bei Gordon Ripinski im Podcast. Auch die ist ja deutlich auf die CDU heute Morgen zu oder auf die Vorschläge von Merz zugegangen. Da bin ich dann relativ heimatlos und dann bleibt mir nicht mehr so viel als zur Linken zu wechseln, weil die BSW ist es definitiv nicht. Und der andere Punkt ist, das hat mich letzte Woche sehr stutzig gemacht oder überrascht, dass mein oder unser 18-jähriger Sohn mir auf einmal von Heidi Reicheneck erzählt hat. Und da habe ich ganz schön aufgehorcht, weil der hatte schon eine Phase mit Habeck, der hatte auch schon einen mit Friedrich Merz. Das hängt immer irgendwie, Friedrich Merz ist in der Schule, danach findet er den gut, Habeck hält eine gute Rede, dann findet er den gut. Und auf einmal war aber Frau Reicheneck da und erzählte mir, die ist ja wirklich cool und die habe ich mir angeguckt. Also ich glaube, das hat 2 Facetten. Auf der einen Seite eine gewisse Heimatlosigkeit bei linken Grünen und linken SPD-Wählern, die zur Linken dann switchen eventuell, und auf der anderen Seite wirklich dieses Phänomen Reicheneck, was sich ja auch gezeigt hat, glaube ich, vorgestern kamen da Zahlen, wurden ja veröffentlicht, dass, glaube ich, die Linke bei den bis zu 21-Jährigen, vielleicht war es auch 25, weiß nicht, aber zumindest bei den Jungen, bei den Erstwählern, eine Zustimmung von 19% hatten. Ich glaube, die standen an erster Stelle und das spricht so ein bisschen für die anekdotische Geschichte meines 18-jährigen Sohnes, der auf einmal auf sie aufmerksam geworden ist. Die scheint einiges richtig zu machen. Das wäre so meine Begründung dafür, zu diesem Jump, den die Linke da gemacht hat in den letzten 2-3 Wochen.
Ich würde mal als Ersatz für eine Schlussrunde einfach Kai und Wiegand nacheinander reinholen in diese Frage, und zwar mit der Frage: Wie müssen jetzt die anderen Parteien oder müssen überhaupt die anderen Parteien darauf reagieren, oder ist das nicht eine Konfliktlinie zu viel, um eine Strategie weiterzufahren? Weil am Ende, wenn man zu viele Baustellen aufmacht, geht ja dann irgendwie die Konsistenz der eigenen Botschaft flöten. Vielleicht erst Kajo für SPD, vielleicht noch ein bisschen Grüne Wiegand für die Union.
Also die haben glaube ich, auch ein Effekt, der damit zusammenhängt, dass BSW abrutscht. Das muss man auch sehen. Man wird das vielleicht in paar Wochen dann besser noch einschätzen können, wenn man konkret die Wahlergebnisse hat und ein paar mehr Daten hat. Aber das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und SPD und Grüne haben beim Thema Migration die Flanke voll aufgemacht. Und zwar schon länger. Das ist jetzt nicht nur die letzten paar Wochen, sondern natürlich muss man Migration steuern. Natürlich muss man die ganzen Prozesse auch in den Griff bekommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und viele Dinge verändern, die nicht nachvollziehbar sind, auch für Bürgerinnen und Bürger, das ist überhaupt gar keine Frage, aber trotzdem menschlich bleiben dabei. Ja, Merkel hat mal gesagt, ich möchte nicht, dass Deutschland sein hässliches Gesicht zeigt. Ich fand das damals eine tolle Aussage, ja, ohne naiv zu sein. Und das ist etwas, was in der Ampel, aber was SPD und Grüne verloren haben in den letzten Jahren in der ganzen Kommunikation. Und das Ergebnis sehen wir da jetzt auch. Da kann man jetzt in der Wahlkampf in den letzten 11 Tagen wenig machen. Also natürlich im konkreten Wahlkampf werden Jusos und Grüne Jugend unterwegs sein und versuchen auch andere Themen nochmal in den Blick zu nehmen. Man wird auch darauf hinweisen, dass die Linke auch eine Blackbox ist im Moment. Natürlich ist das, man sieht jetzt Reicheneck, man sieht ein paar andere Sachen, aber letztendlich ist die Linke halt die Linke. Mit all dem Gemischtwarenladen, der da zum Teil auch drin sein wird. Und das ist im Moment ein bisschen überdeckt, auch über diese Silberlocken-Aktion. Ja, aber das sind ja auch nicht, das ist ja auch keine Zukunft. So. Und ob sich die Linke neu auflädt über Reicheneck und andere, das weiß im Moment niemand. Also, weil das Talent, sich da intern zu zerlegen, ist da auch hoch entwickelt. Und da wird man mal ein halbes Jahr weitergehen und ein Jahr weitergehen und gucken, wie es dann aussieht. Also von daher, ich verstehe den Effekt, der jetzt da ist. Das kann ich nachvollziehen, gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern. Und das ist halt eben eine Folge von anderen Sachen. Aber was das in der Perspektive jetzt heißt, weiß ich nicht. Muss man mal sehen.
Ja, ne, gute Kommunikation, muss man auch sagen, kommt von der Linkspartei. Das machen die auch sehr sauber. Ne, persönlich kann ich natürlich nichts damit anfangen, hätte mich gefreut, wenn BSW und Linkspartei bei 4,89% gelandet wären, aber das habe ich ja nicht zu entscheiden. Und ich glaube auch so Themen wie Gaza spielen auch eine Rolle, weil das da ist natürlich ein Raum offen, den, sagen wir mal, die staatstragenden linken Parteien wie SPD und Grüne zu Recht nicht bei sich auch sozusagen in der Extremversion, wie eine Linkspartei das machen kann, auch das Thema Bewaffnung, so, die spielen ja, das sind ja Sachen, die Flanken öffnen. Was aus der Unionsperspektive ist das alles so, man ist da irgendwie festbetoniert, wo kriegt man jetzt noch die Wähler her? Ne? Das sagen, wenn man jetzt auf 33, 34 kommen wollte, ganz schwer. Ich glaube, das muss einfach dieses Wirtschaftsthema seriös weiterführen, seriös bis zum Ende führen und auch gucken, wo es hinkommt. Die Frage ist, es werden einige Leute in der Wahlkabine sitzen und sagen, FDP, CDU. Das ist auch die Frage, wo sie in den letzten Umfragen sind, dass so viele von, sagen wir, die quasi, dass es so viele Menschen gibt, die zwischen AfD und CDU hin und her denken, glaube ich gar nicht so. Insofern da ist das und da wird das wird entscheidend sein, einfach jetzt Kommunikationsanlässe zu schaffen, auch präsent zu sein. Aber ich habe jetzt kein Flip-Flopping mehr.
Dann gucken wir jetzt alle gebannt auf das erste Vierer-Duell. Wir werden auf jeden Fall auch darüber sprechen. Vielleicht sprechen wir auch über die FDP. Versprechen will ich aber nichts, weil am Ende entscheidet die Relevanz. Und wenn wir nicht über die FDP sprechen werden, dann wird das wahrscheinlich auch alles sagen. Ich höre, spreche, sehe euch kommende Woche wieder und danke euch für heute. Bis dann.
Bis dann. Tschö.
Lieben Dank. Tschüss.